Kreuzfahrt-Podcast.
Mit Franz Neumeier in München. Servus Franz.
Hallo Jerome.
Und ich bin Jerome Brunel in Hopp am Neckar und machen jetzt den dritten Versuch der Aufzeichnung des Podcasts, weil ich hier ein bisschen technische Probleme hatte. Einfach hat sich mein Mischpult aufgehängt. Das war nicht nett vom Mischpult, aber Gott sei Dank hat es gleich dann am Anfang das gemacht und ich hoffe jetzt passt alles. Franz, du warst gerade wieder unterwegs. Du warst allerdings nicht so weit. Nicht in der Karibik, nicht in den USA, nicht in Südamerika, nicht in der Arktis, sondern bei unseren Nachbarn, den netten Niederländern.
Und bei den netten Dänen.
Und bei den netten Dänen auch noch. Warum warst du dort?
Ja, ziemlich einfach. Die MSC Euribia, das neueste Kreuzfahrtschiff von MSC, ist getauft worden in Kopenhagen. Aber wir sind in Amsterdam schon eingestiegen, hatten diesmal erfreulicherweise paar Tage mehr Zeit an Bord, um uns das Schiff genauer anzuschauen. Sonst hat man bei so einer Taufreise oft nur so 2 Nächte oder sowas für so ein riesengroßes Schiff. Immer sehr, sehr anstrengend. War immer noch anstrengend, aber es war ein bisschen mehr Zeit und man konnte sich das Schiff einfach ein bisschen genauer anschauen. Also wir sind in Amsterdam aufgestiegen, hatten sogar einen Seetag. Leider natürlich genau der Tag, an dem es stürmisch und nicht ganz so schön das Wetter war. Dann waren wir 1,5 Tage in Kopenhagen für die Taufe und sind dann am Nachmittag drauf bis nach Kiel gefahren, wo wir dann wieder ausgestiegen sind.
Okay, über die Taufe reden wir in der Aftershow. Da verraten wir auch, wer denn dieses Mal dieses Schiff getauft hat. Überraschung.
Ja, das ist also das verraten wir. Das Geheimnis, deswegen muss man unbedingt mindestens 100 Euro dafür zahlen, genau, um diese Aftershow zu hören.
Da verraten wir auf jeden Fall, wer dieses Schiff getauft hat. Es ist Wahnsinn. Also viele werden überrascht sein, glaube ich. Oder auch nicht. Wir sehen mal, wir schauen mal. Also über die Taufe reden wir gleich in der Aftershow. Die Aftershow bekommen Sie übrigens, wenn Sie uns regelmäßig finanziell ein kleines bisschen unterstützen. Das nur so am Rande. Alle Infos dafür finden Sie in der Webseite grußtricks.de. Aber wir sprechen über das Schiff. Und als ich das Schiff gesehen habe auf dem Video, Sie können das nämlich per Video angucken. Franz hat ein wunderschönes Video gemacht. Finden Sie auf YouTube. Suchen Sie einfach nach dem Kanal Cruisetricks, abonnieren Sie den Machmöglichkeit und schauen Sie sich den Film an und Daumen hoch. Dann freut sich der Franz, dann ruft er mich an und sagt, so, Jerome, da hat wieder jemand mich geliked.
Ja. Gott sei Dank gibt es ein paar mehr Leute, die das liken, sondern ich bin nicht mehr über jeden Einzelnen. Ich freue mich über jeden Einzelnen, aber ich mache jetzt nicht jedes Mal eine Flasche Sekt auf, wenn einer klickt.
Schade eigentlich, aber gut, da wäre ich dauerhaft.
Es würde zu einem ziemlichen Besäufnis führen.
Gut, aber ich habe, ich habe nicht das ganze Video gesehen, ich hatte einfach noch nicht die Zeit, es vollständig zu sehen, aber so die ersten Eindrücke, die ich hatte, war, irgendwie kenne ich das Schiff schon. Müssen wir da wirklich drüber reden? Und zwar eine ganze Folge drüber. Müssen wir das?
Ja, ich glaube schon. Es lohnt sich. Also klar, es ist ein Meraviglia Plus-Klasse Schiff. Jetzt muss man bei MSC muss man echt genau hinschauen, weil wir haben im Moment, ich glaube, noch 3 Schiffsklassen. Ich habe so ein bisschen den Überblick verloren. Also die haben immer viele Schiffsklassen, die sie gleichzeitig parallel Schiffe bauen. Die Meraviglia-Klasse ist eigentlich schon eine relativ alte Schiffsklasse. Die Euribia ist nämlich das 5. und auch das letzte Kreuzfahrtschiff aus dieser Baureihe. Es gibt also 2 Meraviglia-Klasse-Schiffe und dann jetzt 3 Meraviglia-Plus-Klasse-Schiffe, die also etwas größer sind. Und sagt, die MSC Euribia schließt das Ganze ab, hat aber doch ein paar Änderungen, ein paar Neuigkeiten und vor allem technisch einen ganz, ganz großen Unterschied zu den anderen. Sie fährt nämlich mit LNG oder kann zumindest mit LNG fahren. Aktuell tut sie es auch.
Das freut mich nämlich immer, das freut den Brunel, wenn etwas für die Umwelt getan wird. Jetzt muss man noch mal kurz sagen, LNG bedeutet einfach nicht deutlich weniger CO2, ein bisschen, glaube ich, weniger. Aber vor allem die ganzen anderen Schadstoffe, die beim Verbrennen von Schweröl oder Öl oder Schiffsdiesel oder was auch immer verbrannt wird, da gehen ja viele Schadstoffe in die Luft. Das ist deutlichst reduziert bei LNG.
Bei fast null.
Genau, bei fast null.
Und also bei LNG selber eigentlich, also Flüssigerdgas, vielleicht soll man dazu sagen, bei LNG im Grunde null. Bis auf Stickoxide natürlich, für diesen, die man anders filtern muss. Aber es wird bei Dual-Fuel-Motoren, um das LNG zu zünden, wird ein ganz, ganz kleiner Prozent, also deutlich unter 1% an Marinegasöl, also Marinediesel, zugegeben, damit dieser Kraftstoff im Motor überhaupt zündet. Und deswegen ist also der Schadstoffausstoß jetzt zum Beispiel bei Ruß und bei Schwefeloxiden und sowas nicht bei absolut null bei diesen Motoren, sondern ein ganz kleines bisschen ist drin, aber im Prinzip zu vernachlässigen.
Na,
liegst du gerade wieder auf dem Sofa und schaust Fußballspiel um Fußballspiel, aber irgendwie fühlst du nichts mehr? Das muss nicht sein, denn jetzt gibt es Copper TS. Nein, kleiner Scherz. Obwohl, nicht ganz so kleiner Scherz. Copper TS gibt's wirklich. Es ist ein neuer Fußballpodcast von mir, Tommy Schmidt, in dem ich einmal in der Woche über alles rede, was mich zum Thema Fußball und der aktuellen Fußballsituation so interessiert. Das mache ich aber nicht alleine, sondern mit einer Person aus meiner ganz persönlichen Fünferkette, die immer wieder wechselt. Bestehend aus Dr. Turid Knag, Ex-Nationalspielerin, Jana Wosnitzer, Sportjournalistin, Gregor Rühl, Fernsehautor, Terence Boyd, Stürmer beim 1. FC Kaiserslautern, Christoph Kramer, Weltmeister. Mehr muss man dazu doch nicht sagen. Und ich habe aber auch immer mal wieder wechselnde Interviewgäste, die so kommen. Es war schon Mats Hummels zu Gast, es war Fabian Rehse zu Gast, Jonas Hector, Fabian Scheer von Newcastle United, aber auch Paul Kalkbrenner und Tom Kaulitz. Wer war da alles dabei? Also, vielleicht kann ich dir irgendwie den Spaß am Fußball zurückbringen. Hör doch mal rein, Copper TS, immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.
Also, wie gesagt, ich freue mich sehr, wenn irgendwas für die Umwelt getan wird in der Kreuzfahrt. Und ich denke, auch die Passagiere finden das positiv. Frage ist allerdings auch, warum macht man das jetzt erst bei diesem Schiff, warum nicht bei den Schiffen davor schon?
Naja, weil es die Schiffsklasse ja schon sehr, sehr lange gibt. Das heißt, zu einer Zeit, wo diese Schiffsklasse geplant wurde, also das erste Schiff der Klasse, die Meraviglia, ist ja schon 2017 in Dienst gegangen. Das heißt, Planungsphase begann ungefähr 2011, so genau habe ich es nicht im Kopf, aber das sind nur so 5-6 Jahre, also 2010, 2011. Da war noch nicht so richtig auch nur im Traum dran zu denken, dass die LNG-Versorgung mal weltweit so sein wird, dass man Kreuzfahrtschiffe wirklich damit betreiben kann. Das heißt, diese Schiffsklasse war einfach, ist schon geplant worden zu einer Zeit, wo LNG einfach noch kein Thema war. Und MSC hat sich dann aber im Laufe der Zeit entschieden, tatsächlich dieses letzte Schiff nochmal umzurüsten in der Planung, was durchaus eine ziemlich teure Angelegenheit ist. Also Werften mögen das im Grunde überhaupt nicht, wenn man eine bestehende Schiffsklasse, für die es ja auch schon Verträge gibt, dann nochmal umplant und verlangen entsprechend viel Geld dafür. Und natürlich, also für LNG muss man vor allem Tanks einbauen, die auch eine ganz andere Form haben, ganz anders abgeschirmt sein müssen als normale Dieseltanks. Die Maschinen, da gibt sich jetzt nicht viel, da baut man halt eine andere Maschine ein. Aber es ist schon ziemlich ein großer Aufwand, das umzuplanen. Insofern kostet es auch nicht gerade unerheblich Geld. Insofern ist es eher eine Besonderheit, dass es jetzt mit LNG fährt und nicht, dass es nicht oder dass die anderen nicht. Was an der Reise aber neben dem LNG als Kraftstoff noch besonders spannend ist, MSC hat diese Kreuzfahrt, also die Reise von Saint-Nazaire aus der Werft über Amsterdam, wo ich zugestiegen bin, bis Kopenhagen zur Taufe, 4 Tage, als die erste klimaneutrale Kreuzfahrt der Welt propagiert. Jetzt find ich persönlich, ist das weit übers Ziel hinaus. Das ist so ein bisschen, weiß auch nicht, wie ich das sagen soll, ohne unfreundlich zu werden. Also ich finde das Marketing, was sie damit gemacht haben, extrem übertrieben. Die erste klimaneutrale Kreuzfahrt der Welt ist natürlich ziemlicher Unsinn. Was sie gemacht haben, ist, sie haben 400 Tonnen, das ist die Menge, die sie für die Reise gebraucht haben. Letztendlich haben sie, glaube ich, sogar ein bisschen weniger gebraucht, weil das Schiff sehr energieeffizient ist. 400 Tonnen Bio-LNG, also LBG, Liquid Biogas, bei einem skandinavischen Hersteller eingekauft, der das wirklich auch klimaneutral herstellt. Die verflüssigen nämlich das Gas dann letztendlich auch mit Wasserkraft. Die sind in Norwegen ja sehr, 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 sehr ausgeprägt gibt und das ist diese Verflüssigungsstation steht in Norwegen. Nur dieses Gas, was MSC da gekauft hat, ist jetzt nicht in die Tanks der MSC Euribia gefüllt worden, sondern anderweitig verwendet worden. Das heißt, es funktioniert über das sogenannte Massebilanzsystem. Also das ist im Prinzip genau dasselbe, wie wenn man im Stromnetz Biostrom kauft. Aber das, was bei einem aus der Steckdose kommt, natürlich einfach Strom aus dem Gesamtstromnetz ist. Nur an irgendeiner Stelle eben Biostrom eingespeist wird und dann ist eine bestimmte Menge Biostrom da und die kann man dann kaufen. Das heißt, derselbe Biostrom wird nicht doppelt verkauft. Und genauso ist das mit dem Biogas. Das heißt, formell hat also MSC für die MSC Euribia genau die Menge an Biogas gekauft, die das Schiff für die Fahrt von der Werft nach Kopenhagen zur Taufe gebraucht war. Insofern kann man mit viel gutem Willen behaupten, es sei eine klimaneutrale Kreuzfahrt gewesen. Aber natürlich hat das Schiff zu der Zeit ganz normales LNG verbrannt während dieser Reise. Aber immerhin, ich meine, es zeigt, es geht irgendwie genau in die richtige Richtung. Ja,
absolut. Und gut, für die Passagiere an sich während der Fahrt macht das keinen großen Unterschied, außer natürlich, dass eben oben aus dem Schornstein keine großen Qualmwolken kommen. Und das ist natürlich auch schön. auch für die Passagiere.
Gut, das muss man ja immer unterscheiden. Ne? Ja. Wenn es um Klima geht, das ist ein globales Thema. Da ist letztendlich leider völlig egal, wo das CO2 oder das Methan ausgestoßen wird. Wenn es um Schadstoffe wie Ruß oder sowas geht, dann ist es natürlich ein lokales Problem. Und diese Art von Schadstoffen stößt das Schiff mit LNG-Betrieb nahezu keins aus. Das ist klar. Ja.
Gut. Aber ansonsten, was hat sich denn noch auf dem Schiff geändert? Also deine erste Einstellung in deinem Film, die kannte ich schon. Das war unter diesem riesengroßen LED-Schirm, wo dann die Fische über dich drüber schwimmen. Wunderschön anzuschauen. Aber das kennt man ja auch schon aus den anderen Schiffen.
Ja, genau. Also die Galeria und auch das große Atrium mit seinen Swarovski-Steintreppen, die glitzern. All das kennt man von den anderen Meraviglia-Klasse-Schiffen tatsächlich. Was sich zum Beispiel geändert hat, und ist auch gleich ein Bereich, der mir sehr, sehr gut gefällt, wo ich finde, dass es wirklich gut gelungen ist, ist die Karussell-Launch. Das ist die große Show-Launch am Heck des Schiffs. Die war ja früher speziell designt und gebaut und mit ganz viel Technik ausgestattet für die Artisten von Cirque du Soleil, die ja eigene Shows auf den Schiffen hatten. Cirque du Soleil ist inzwischen insolvent, läuft zum Teil wieder, aber jedenfalls hat MSC auf der MSC Meraviglia und auch auf den anderen Schiffen kein Cirque du Soleil mehr. Entsprechend haben sie die Launch umgestaltet, jetzt mit einer sehr, sehr großen Glasfront nach hinten raus. Insgesamt sehr hübsch die Launch geworden. Das ist das eine. Das andere, und das ist jetzt das, was mir persönlich privat wirklich auch sehr, sehr gut gefällt, als Show-Element haben sie dort eine Big Band, und zwar eine richtig große Big Band. Ich habe 16 Mitglieder gezählt, es sollen 19 sein, also vielleicht waren da irgendwie 3 gerade nicht da oder sie zählen die Sänger mit rein. Also jedenfalls eine richtig große Big Band, und die spielen jeden Abend auch unterschiedliche Shows. Das ist also eine sehr, sehr schöne Abendunterhaltung dort. Ne? Also so Bistro-Tischen und man wird so nett zum Tisch geleitet, wenn man in die Lounge reinkommt. Also so ein bisschen altmodisch, aber richtig schön. Also das ist sowas, was mir sehr gut gefällt, wo sich deutlich was verändert hat.
Wahre Geschichten. Echte Liebe. Darum geht es im neuen Podcast True Love der beiden Journalistinnen Lynn und Leo. Die beiden kennt ihr vielleicht schon aus dem erfolgreichen True Crime Podcast Mord auf Ex. Und jetzt erfinden sie ein neues Genre. True Love. Es geht um wahre Geschichten über Freundschaft, Familie und die ganz große Liebe. Unter anderem geht es um Bonnie und Clyde, Kaiserin Sissi und Prinzessin Diana, aber auch um einen Jungen, der seine Mutter am anderen Ende der Welt sucht. All diese Geschichten haben genauso viel Spannung und Emotionen wie jeder True Crime-Fall. Aber hier gibt es dazu noch ganz viele warme Gefühle. Ab jetzt gibt es jeden zweiten Freitag eine neue Folge True Love, überall, wo es Podcasts gibt.
Dann gibt es im Restaurantbereich ein bisschen was Neues, also das Steakhouse, das Butcher's Cut, was es ja so ziemlich auf allen MSC-Schiffen gibt, gibt es auf der MSC Euribia nicht mehr. Stattdessen gibt es ein Restaurant, das heißt Le Grill. Und Le Grill ist eine Kombination aus dem bisherigen französischen Restaurant, das es auf den Meraviglia-Klasse-Schiffen gibt, und dem Butcher's Cut, dem Steakhouse. Also im Prinzip so die besten Gerichte, die beliebtesten Gerichte, sowohl aus dem französischen als auch aus dem Steakhouse, zusammengefasst in den Le Grill. Eigentlich eine ganz gute Idee, dürfte gut funktionieren. Ich habe Mittag dort mal gegessen, habe mir einen Burger gegönnt, der ja regulär dann doch knackige 28 Euro kostet, der aber erstaunlicherweise diese 28 Euro wirklich wert ist. Also einer der, wenn nicht der beste Burger, den ich je gegessen habe. Und man kann natürlich über Restaurantpakete und sowas, ist das durchaus im bezahlbaren Bereich. Man muss es nicht à la carte kaufen. Das sind so zwei der Änderungen. Dann gibt es noch eine Weinbar, eine neue. Die Cocktailbar ist rausgeflogen. Dafür gibt es eine Weinbar, die, finde ich, sehr spannend ist vom Konzept. Gibt auch so interaktive Tische, also man kann sich sehr, sehr genau informieren über die Weine, über die Weinregionen, und kann sehr viele Weine auch pro Glas probieren. Also das sind so Spender in einem Bereich an der Wand entlang. Ich geschätzt, weiß ich nicht, vielleicht sind 30, 40 Weine, vielleicht sind es sogar noch mehr, die man also, steckt man seine Karte ein, kann also pro Glas bezahlen, kann sich auch ein kleines Glas für nur 3,50 Euro oder sowas rauslassen, um einfach sich durch verschiedene Weine auch durchzuprobieren. Also insgesamt finde ich, eine sehr schöne Weinbar. Ob es vom Publikum letztendlich angenommen wird, weil es ja doch dann ein bisschen anspruchsvoll ist. Man muss sich damit beschäftigen, man muss sich die Weine ein bisschen anschauen, das Interaktive. Bin ich mal sehr gespannt, ob es angenommen wird. Von der Idee her finde ich es auf jeden Fall sehr, sehr gut.
Okay, wobei ich eher
auf, mal so ein paar von den großen
Änderungen. Auf Cocktails stehe mehr als auf Wein, aber das ist dann wiederum eine Geschmacksfrage und offensichtlich gibt es mehr Leute, die Wein trinken wollen als Cocktails. Wobei, man kriegt ja auch überall anders.
Du kannst ja trotzdem Cocktails an Bord trinken. Ne? Ja. Es ist ja nicht so, dass es jetzt keine Cocktails mehr an Bord gäbe. Die beste Cocktailbar ist natürlich immer noch die im MSC Yacht Club, also in diesem exklusiven Bereich für die teuren Suiten, wo nicht jeder reinkommt. Dort ist sicher die beste Cocktailbar. Aber es ist so, die Sky Lounge, das ist die Lounge, die liegt oberhalb des Fitnessstudios mit schönem Rundblick, ja im Wesentlichen übers Pooldeck, aber natürlich seitlich aufs Meer hinaus. Sehr schöne, ruhige, ziemlich große Bar. Dort kann man auch wirklich sehr schön, gerade so zum Sonnenuntergang, einen guten Cocktail trinken. Das geht durchaus weiterhin und gibt natürlich ein paar andere Bars auch noch. Also Cocktails kommen deswegen nicht zu kurz. Und diese Cocktailbar, die dort war, wo jetzt die Helios Winemaker Weinbar ist, fand ich ohnehin nicht die attraktivste Stelle für eine Bar.
Okay. Was ich auch im Film gesehen habe, ist der Bereich für die Menschen, die gerne rutschen. Da gibt es ja ordentlich was geboten auf dem Schiff. Ist es wie auf den anderen Schiffen oder ist es doch wieder was Eigenes?
Also ehrlicherweise habe ich die anderen Schiffe nicht mehr ganz so genau in Erinnerung, dass ich dir jetzt sagen könnte, ob die Rutschen genau dieselbe Größe, Länge, Form haben. Vom Aufbau ist es sehr, sehr ähnlich zumindest, wenn nicht gleich. Es sind andere Farben, ein paar andere Wasserspielsachen. Es ist halt ein großer Wasserspielplatz. Für Kinder ist das, glaube ich, eine ganz, ganz großartige Stelle da hinten. Du hast zwei große Rutschen, wo du mit so Gummireifen, also aufblasbaren Gummireifen durchrutscht. Die eine ein bisschen rasanter, die andere ein bisschen gemütlicher, also auch für unterschiedliche Altersgruppen was dabei. Und dann noch so eine große Schüsselrutsche. Das haben ja auch ganz viele Kreuzfahrtschiffe inzwischen, wo du halt erst ein bisschen beschleunigst und dann in so eine große Schüssel offene reinkommst oder wo es dich ein paar Mal im Kreis rumschleudert. Ja, also da nichts Herausragendes, kein Alleinstellungsmerkmal, wobei die Schüssel ist ein bisschen anders als woanders. Dort steigt man nämlich dann in der Schüssel über eine Treppe aus, sonst rutscht man dann nochmal ein Stück Rutsche weiter runter, um aus der Schüssel wieder rauszukommen. Aber das ist eine Kleinigkeit. Also im Grunde ein sehr, sehr netter Wasserspielplatz und für Kinder sicher ein Traum. Direkt dahinter noch ein kleiner Hochseilklettergarten. Da gehen dann schon auch Erwachsene mal rein. Mhm.
Jetzt warst du ja auf diesem Schiff und warst auch auf den anderen Schiffen. Das ist ja ein Schiff, ich sag mal so, für die Familie, oder?
Ja, also wie grundsätzlich alle MSC-Schiffe natürlich wirklich familienfreundliche Schiffe sind. Auch der Kinderbereich ist ein sehr spannender. Du hast gerade für die Teens zum Beispiel auch wieder die Drohnenakademie, also wo du wirklich ein bisschen lernen kannst, Drohnen zu fliegen und solche Sachen. Die haben für Kinder, bietet MSC dann schon sehr spannende Sachen. Es gibt auch in dem Kinderbereich noch eine, wo ich noch nicht so genau weiß, was ich davon halten soll, ein Lab, das gab es bisher auch schon, wo man so ein bisschen Experimente sowas machen konnte. Dieses Lab ist jetzt von der MSC Foundation übernommen worden. Die MSC Foundation ist eine Stiftung von MSC, die sich ja sehr, sehr stark dem Thema Umweltschutz, Klimaschutz und solchen Themen widmet und da weltweit sehr, sehr viele Projekte fördert. Und auf der MSC Euribia ist also jetzt das Foundation Lab ein Ort, wo es Seminare, Schulungen spielerischer Art für Kinder und Teenager gibt, um zu lernen, also mit Umweltschutzthemen Kinder vertraut zu machen. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob eine Kreuzfahrtreederei genau der richtige Ort ist, um Kindern beizubringen, was Umweltschutz bedeutet. Aber die MSC Foundation nimmt das sehr ernst und MSC sagt, sie nimmt das Thema sehr, sehr ernst. Und insofern ist der Ansatz auf jeden Fall finde ich jetzt ganz lobenswert, da auch im Kinderbereich so ein Lab zu haben, wo man Kinder an Umweltschutzthemen heranführt.
Was mir auch aufgefallen ist auf dem Video, ist die Rumpfbemalung von dem Schiff, die ist ja durchaus ungewöhnlich.
Ja, es gibt natürlich inzwischen einige Kreuzfahrtschiffe, die Rumpfbemalungen haben. Das ist so eine Technik, die, ja, ich sag mal, vor 10 Jahren, 15 Jahren in den Werften auch bei so großen Schiffen fast nicht umsetzbar war, so großflächig den Rumpf, vor allem auch diesen gebogenen Bereich, den geschwungenen Bereich vorne, also wenn, da, wo es dreidimensional wird, wo nicht eine flache Fläche ist, wo man einfach ein Bild drauf malen kann, sondern wo es vorne zum Bug hin eben Formen gibt. Das ist in der technischen Umsetzung ist das ziemlich komplex. Deswegen kann man das noch gar nicht so lange machen. Aber inzwischen gibt es einige Schiffe, die das machen. Norwegian Cruise Line macht ja, gut, AIDA hat schon immer den Kussmund vorne drauf, hat ja jetzt auch großflächigere Bemalungen. Bei MSC ist das so ein bisschen neu, wirklich den gesamten Rumpf vollständig zu bemalen. Das zieht sich am Heck sogar noch doch bis ganz weit nach oben rauf sogar. Das Spannende dabei ist, die Bemalung ist ausgeschrieben worden in einem Designwettbewerb und gewonnen hat den ein deutscher Grafikdesigner aus Dresden, nämlich Alex Flemig. Der, also ja, also die Bilder jetzt zu beschreiben ist sehr, sehr schwierig. Ich glaube, da muss man sich wirklich Fotos vom Schiff anschauen, um das zu sehen. Ich persönlich finde es sehr, sehr stimmig, sehr, sehr harmonisch, was er da entworfen hat. Mit so ein bisschen Figuren aus dem Meer und von Land und so eine Art Farbverlauf auch. Ne? Es fängt vorne mit so einem MSC-Blau an und je weiter im hinten im Schiff kommt, desto mehr nähert sich die Farbe dieser Figuren dann dem Türkisgrün der MSC Foundation an. Ne? Also da ist auch schon wieder so eine kleine Umweltschutzbotschaft letztendlich drin. Ich habe mich mit dem Alex Flemig an Bord auch unterhalten können. Der war da, war auch ganz spannend, dass vielleicht nur das eine Richtung Taufe, ansonsten reden wir über die Taufe ja in der Aftershow. Bei der Tauffeier ist Alex Flemig kurz vorgestellt worden als der Designer, Grafiker, der die Rumpfbemalung entwickelt hat. Er hat lang anhaltende Standing Ovations bekommen und ich würde beinahe behaupten, er hat mehr Applaus bekommen als die Taufpatin, die wir ja noch nicht verraten wollten.
Nee, die verraten wir auf gar keinen Fall.
Also fand ich sehr, sehr beeindruckend, dass wirklich der Designer der Rumpfbemalung da einen sehr, sehr langen, intensiven, lauten Applaus bekommen hat. Das heißt, es gefällt den Leuten offensichtlich sehr gut, diese Rumpfbemalung.
Mhm. Du sprichst ja nicht gerne über Preise, weil natürlich die Preise immer schwierig zu beschreiben sind. Aber wir wollen es trotzdem tun, einfach nur um dich zu ärgern. Wie sind denn die Preise, wenn ich auf das Schiff möchte? Was muss ich da rechnen?
Ja, also vielleicht sagen wir erstmal, wo das Schiff fährt. Jetzt im Sommer nämlich im Nordland, also fährt ab Kiel und ab Kopenhagen. Jetzt für Deutsche ist natürlich der Abfahrtshafen Kiel sicher die bessere Variante. Fährt Richtung Norwegen, norwegische Fjorde, Alesund, Geiranger, Flam, natürlich auch Kopenhagen, sehr, sehr schöne Stadt, die man sich eigentlich immer wieder anschauen kann. Fährt also da einwöchige Routen und die sind im Moment so buchbar ab 650, 750 Euro ungefähr. Da auch mal 850, 900 Euro, je nach der Termin. Ne, aber das sind so die günstigsten Preise, zu denen man die Reise bekommen kann.
Okay, das ist ja annehmbar, sage ich mal. Das Schiff ist ja auch ziemlich groß. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich da eine freie Kabine bekommen kann, ist ja dann nicht ganz so niedrig, weil es ja ein ziemlich großes Schiff ist. Wie viele Passagiere passen da drauf?
Also wie gut das Schiff schon gebucht ist, kann ich dir nicht sagen, aber ich würde mal davon ausgehen, als neues Schiff.
Wird es gut gebucht sein, ja.
Wo ja immer viele Leute neue Schiffe ausprobieren wollen, dann Abfahrt ab Deutschland und so. Kann schon sein, dass es ganz gut gebucht ist, aber ich weiß es wirklich überhaupt nicht. Da würde ich generell im Reisebüro nachfragen und mal gucken, nicht zu lange warten erstmal, also sicherheitshalber zumindest erstmal nachfragen, wie gut die Buchungslage ist, bevor man das hofft auf ein Last-Minute-Schnäppchen. Da würde ich es im Moment nicht drauf ankommen lassen. Wie viele Passagiere passen drauf? 4.838 bei Normalbelegung. Wenn man alle Betten füllt, sind es immerhin 6.300. Also ist das 11. größte Kreuzfahrtschiff der Welt im Augenblick. Oh. Also durchaus gehört so zu den wirklich größeren. Mhm.
Gut, ich würde sagen, wir machen mal einen Punkt an dieser Stelle und gehen dann rüber in die Aftershow. Und da sprechen wir dann über die Taufe und da lüften wir, wie gesagt, ein ganz, ganz großes Geheimnis, nämlich wer hat das Schiff getauft? Franz hat ja ein bisschen schon was verraten. Es ist eine weibliche Person. Mehr wollen wir an dieser Stelle aber nicht verraten. Nicht hier, aber in der Aftershow. Wer hat dieses Schiff getauft? Berühmte Persönlichkeit. Wir klären gleich auf und verraten es. Ansonsten, wenn Sie das auch gerne hören möchten, können Sie das gerne tun, indem Sie uns einfach ein kleines bisschen spenden jeden Monat. Alle Infos dazu auf cruisetricks.de. Und ansonsten hören wir uns in 1 oder 2 Wochen. Ich bin ein bisschen durcheinander wieder.
In einer Woche. Wir haben ja versprochen, genau, dass wir zwar 3 Wochen Pause machen bis zu dieser Folge, dann aber ganz schnell wieder aufholen, also nächste Woche schon die nächste Folge.
Genau, das wird, glaube ich, eine ziemlich spannende Folge. Mehr verrate ich nicht. Ich verrate heute sehr wenig. Okay, das war's für dieses Mal. Danke fürs Zuhören. Empfehlen Sie uns gerne weiter und jo, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Franz.
Bis dann. Ciao. Servus.